Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Erst war es die Pandemie. Jetzt verstärkt der Krieg in der Ukraine diesen Eindruck. Die Globalisierung stößt an ihre Grenzen. Kontrollierte Wirtschaftsräume und hegemoniale Einflusszonen sind nicht aus unserer Welt verschwunden, sondern werden wieder stärker spürbar. Der geografische Raum gewinnt an Bedeutung. Aktuell zeigt sich das, wenn sich lange neutrale Staaten wie Schweden und Finnland dem westlichen Militärbündnis anschließen wollen. Es ist aber auch schon länger in der raumgreifenden Politik Chinas, in der Inselwelt des südlichen Pazifik und dem Projekt der neuen Seidenstraße zu beobachten. Über die Renaissance des Raums, ein Beitrag von Andreas Beckmann.
Viele Länder dieser Welt haben vor langer Zeit akzeptiert, mit gebeugtem Rücken, ja dienerhaft die Entscheidungen ihrer Beherrscher hinzunehmen, während sie ihnen unterwürfig in die Augen schauen. Aber Russland wird nie in so einen erbärmlichen, gedemütigten Zustand herabsinken.
Glaubt man Wladimir Putins eigenen Worten, dann dient sein Überfall auf die Ukraine nicht nur der Unterwerfung eines Nachbarlandes, sondern er soll auch verhindern, dass Russland ein Teil dessen wird, was Putin die amerikanische Weltordnung nennt.
Was wir unter neoliberalen Zeiten Globalisierung genannt haben, was aber als räumliches Prinzip eine Art Netzwerkprinzip ist.
Ergänzt der Soziologe Hubert Knoblauch von der Technischen Universität Berlin.
Es ist ein offenes Netzwerkprinzip, was nicht nur mit der demokratischen Gesellschaft zu tun hat, sondern auch mit tiefen Vernetzungen, die in Logistikketten, Warenketten, Tourismusströmen, Migrationsströmen und so weiter verbunden ist.
Hubert Knoblauch leitet den Sonderforschungsbereich Refiguration von Räumen. Es geht um die Umgestaltung von geografischen Räumen, die klassischerweise durch territoriale Ansprüche von Nationalstaaten gegliedert werden. Dieses Raumkonzept ist in den vergangenen Jahrzehnten durch Netzwerke der Globalisierung in Frage gestellt worden.
Die wesentliche Differenz ist, dass die Netzwerke eigentlich Territorien durchdringen, überkreuzen, querlegen. Musterbeispiel dafür wäre oder war klassischerweise ähnlich wie die liberale Wirtschaft, die ja alles global überspannen sollte, war das auch das Internet, das klassischerweise als eine Art grenzenlose Durchdringung und entsprechend eine Unterwanderung des territorialen Prinzips gegolten hat.
Für einen Potentaten wie Wladimir Putin ist das eine unerträgliche Vorstellung, mit der er brechen will. Er hat Russland weitgehend vom Internet abgekoppelt und setzt dem Prinzip der Globalisierung gewaltsam ein Raumprinzip entgegen, das seinem autokratischen Charakter entgegenkommt.
Nämlich ein sehr starkes territoriales Prinzip, das mit radikalen Grenzen arbeitet, mit dem Neuaufbau von Grenzen, der Neufixierung von Grenzen. Diese beiden Prinzipien stoßen hier in einer fast reinen Form aufeinander oder werden aufeinander gestoßen.
Putins Ziel ist eine Welt, die in klar abgegrenzte hegemoniale Räume geteilt ist, ähnlich wie sie es nach dem Zweiten Weltkrieg war. Das westliche Bündnis um die USA gruppiert, das östliche um die Sowjetunion, als deren einzig legitimen Nachfolger Russland sich sieht. Die restliche, sogenannte Dritte Welt, versuchte sich dieser bipolaren Ordnung zu entziehen, wurde aber von Korea über Vietnam bis Nicaragua gelegentlich Schauplatz von Stellvertreterkriegen der Großmächte. 1989 brach das sozialistische Lager zusammen. Fortan schien es möglich, dass die Netzwerke des Liberalismus den gesamten Globus überspannen würden, auch Russland.
In den 90er Jahren war Russland durchaus ein kompatibler Partner für die europäischen Staaten.
Stefan Rodewald ist Professor für die Geschichte Ost- und Südosteuropas an der Universität Leipzig.
Es gab die NATO-Russland-Akte, man hat sich ja eigentlich bemüht, Vertrauen wechselseitig aufzubauen.
Durch Verträge sollte das Land politisch und militärisch Schritt für Schritt in eine europäische Friedensordnung eingebunden werden. Ökonomisch öffnete es sich zwar dem Weltmarkt, bewahrte sich aber auch noch einen eigenen hegemonialen Raum, bis heute.
Es gibt die Eurasische Wirtschaftsunion, Kasachstan, Belarus, Russland bilden da quasi den Kern. Die Ukraine hat sich daraus verabschiedet, wird jetzt aber mit Gewalt wieder in diesen Kreis hineingezogen.
Weil Putin sie historisch und kulturell als Teil der Ruski Mir, der russischen Welt, beansprucht. Nur in diesem Rahmen sieht er eine Zukunft für sein eigenes Land. Die Integration in eine globale liberale Weltordnung hält er für gescheitert. Denn die schockartigen Privatisierungen unter Boris Jelzin hatten Russland in den 90er Jahren ins wirtschaftliche Chaos geführt. Putin konnte es seit der Jahrtausendwende zwar stabilisieren, indem er seinen Staat vor allem durch die Erlöse aus Öl- und Gasexporten wieder stark machte. Aber, gibt Stefan Rodewald zu bedenken, das war erkennbar kein nachhaltiges Konzept.
Wenn Rohstoffe wirklich das Entscheidende sind, dann war unter Umständen der Beschluss zur Energiewende auch ein Zeichen an Putin, dass ihm die Zeit eigentlich davonläuft, wenn er mit Rohstoffen weiterhin Druck ausüben möchte.
So interpretiert scheint Putins Verhalten eine alte Kritik an der Globalisierung zu bestätigen. Sie produziere unweigerlich ökonomische Verlierer und die könnten ihre wirtschaftliche Unterwerfung nur durch eine harte Abgrenzung verhindern. Allerdings wird eine Politik der Abschottung ausgerechnet auch von dem Land betrieben, das wie kaum ein zweites als Gewinner der Globalisierung gelten kann, nämlich China. Und China geht inzwischen sogar zu einer räumlichen Gegenoffensive über mit seinem Projekt der neuen Seidenstraße, das auf Englisch Belt and Road Initiative heißt, kurz BRI.
Now remember, before the BRI's launch, the Chinese, they faced lots of problems.
Bevor die Seidenstraßeninitiative gestartet wurde, habe sich China gewaltigen Problemen gegenübergesehen. Daran erinnert Min Ye. Sie hat an Elite-Universitäten in China, Indien und Singapur geforscht und lehrt jetzt Asienkunde an der Boston University.
Das Wirtschaftswachstum hatte sich stark verlangsamt, weil der eigene Binnenmarkt zu klein wurde. Es zeichneten sich riesige industrielle Überkapazitäten ab und lokale Parteiführer fürchteten, bald Entlassungen vor Ort verantworten zu müssen und damit politische Unruhen zu riskieren. Peking musste ihnen eine Perspektive aufzeigen. Die besteht jetzt in der Aussicht auf stabile Exportmärkte, die durch das Handels- und Infrastrukturnetz entstehen, das China unter dem Namen Neue Seidenstraße aufbaut.
Weil das Projekt mit dem Anspruch verbunden ist, China zu einer ökonomischen wie politischen Weltmacht zu entwickeln, wird es in den USA heute als Bedrohung wahrgenommen. Dabei bewegt sich China mit seiner neuen Seidenstraße genau in der Richtung, in die es der damalige Präsident Nixon lotsen wollte, als er vor 50 Jahren zu seinem legendären Staatsbesuch nach Peking aufbrach.
We seek an open world. A world in which no people, great or small, will live in angry isolation.
Die USA wollten eine offene Welt, in der sich kein Volk wütend isoliere, erklärte Richard Nixon im Februar 1972 seinen chinesischen Gastgebern. Die hatten zuvor fast ein Vierteljahrhundert lang beinahe jede Beziehung zur Außenwelt gemieden. Doch nach dem einwöchigen Besuch Nixons öffnete sich einerseits mit der Volksrepublik China der bevölkerungsreichste Raum der Welt für eine kapitalistische Durchdringung. Und umgekehrt gewährten die USA dem Land Zutritt zum Weltmarkt, dessen Zentrum sie selbst bildeten.
This was the week that changed the world.
China holte ausländische Investoren und moderne Technologie ins Land. Umgekehrt versorgte es die Märkte der USA und später auch Europas mit meist preiswerten Konsumgütern. Die einst verfeindeten Länder schienen tatsächlich durch gemeinsame Handelsinteressen zusammenzufinden, so wie Nixon es sich vorgestellt hatte.
We have at times in the past been enemies. What brings us together is that we have common interests which transcend those differences.
Bis heute profitiert kein Land mehr von der liberalen Weltordnung als die USA. Von den alten Ölkonzernen bis zu den neuen Tech-Giganten steht ihren Unternehmen die ganze Welt als Geschäftsfeld offen. Weil der Dollar die wichtigste Währung der Welt darstellt, bleibt die Nachfrage nach amerikanischen Devisen hoch und so strömt ständig frisches Kapital ins Land. Daher können sich Bürger, aber auch Unternehmen und der Staat fast grenzenlos verschulden und über ihre Verhältnisse leben. Um dieses System abzusichern, unterhalten die USA ein global verzweigtes Netzwerk von Stützpunkten. Damit kontrollieren und sichern sie weltweit Handels- und Verkehrsrouten, die allen Ländern offen stehen. Auch China hat dieses Netzwerk lange für seinen Aufstieg genutzt. Aber das Land hat nie vergessen, dass es dabei immer von den Amerikanern abhängig blieb, betont Min Ye.
Assuming that the BRI will be China's grand strategy.
Man kann davon ausgehen, dass die neue Seidenstraße Chinas unverhandelbarer Zukunftsplan ist. Anfangs hatten sie ihren großen Binnenmarkt als Schutzraum, in dem sie ihre Industrie aufbauen konnten. Jetzt brauchen sie ein Netzwerk, das ihnen weltweit Absatzmärkte sichert, um ihre Wirtschaft global konkurrenzfähig zu machen. Sie sind sich darüber klar, dass ihr Aufstieg zur Großmacht bei anderen Unsicherheit, Misstrauen und Verwirrung auslösen kann.
Trotzdem glaubt Minier nicht, dass China den Konflikt mit den USA oder dem Westen sucht.
Ich nenne es einen geteilten Frieden, was die Partei anstrebt. Sie wollen ein eigenes, geschütztes Netzwerk neben dem der USA. Im Grunde wollen sie eine friedliche Koexistenz, so wie die Sowjetunion in den Zeiten der Entspannungspolitik. Nur dass der Raum, den sie beanspruchen, kein festgefügter Block ist, wie damals der Warschauer Pakt, sondern ein eher filigranes, aber weltumspannendes Netz. Sie wollen die Globalisierung nicht stoppen und auch nicht aus ihr aussteigen. Aber sie verlangen einen Raum, in den andere sich nicht einmischen, der separiert ist, um den Frieden zu erhalten.
Deshalb hat die Volksrepublik in den letzten Jahren, vor allem in Asien, aber auch in Europa und Afrika, eine Kette von wirtschaftlichen Brückenköpfen aufgebaut, aus denen potenziell auch militärische Stützpunkte werden können. Sie markieren die Handelsrouten, die China mit den Märkten Asiens und Europas verbinden soll, so wie einst die historische Seidenstraße. Die neue Seidenstraße soll darüber hinaus Chinas Rohstoffnachschub sichern.
China ist angewiesen auf die Welt.
Stefan Rodewald beschäftigt sich an der Universität Leipzig auch mit Globalisierungsfragen.
Die letzten 20, 30 Jahre haben die USA und China in ein außerordentliches Verhältnis zueinander gebracht.
Einerseits profitiert China von hohen Exportüberschüssen. Dabei bleibt das Land aber abhängig von Technologieimporten. Gleichzeitig sieht es sich seit Jahrzehnten einem Riegel amerikanischer Marinebasen vor seiner Küste gegenüber, der von Japan und Südkorea über Guam und die Philippinen bis nach Australien reicht. Mittendrin die unabhängige Insel Taiwan, die China als eine eigene abtrünnige Provinz betrachtet, die es sich zurückholen will. Allein schon, weil sowohl die Volksrepublik als auch die USA auf Taiwan als Technologielieferant angewiesen sind, würde ein Konflikt den Weltfrieden gefährden.
Momentan ist diese Verzahnung so außerordentlich eng, dass sich das eigentlich keine Partei leisten kann. Taiwan ist für die Chips entscheidend und unter Umständen ist das jetzt die Lebensversicherung Taiwans. Dass wenn die Computerchip-Industrie in Taiwan zerstört würde, wenn die USA tatsächlich harte Maßnahmen ergreifen würden, wenn Taiwan jetzt plötzlich besetzt würde, dann hätte China gewaltige Probleme, natürlich auch die USA.
Dieser Umstand mag China, trotz aller seiner Drohgebärden, davon abhalten, Taiwan militärisch erobern zu wollen. Den Anspruch auf die Insel wird es aber nicht aufgeben. Weil die Spannungen rund um Taiwan stetig zunehmen, erwägen sowohl die USA wie Europa, künftig ihre Abhängigkeit von Wirtschaftsbeziehungen zu China zu reduzieren, ähnlich wie sie es im Falle Russlands tun. Das könnte zu einer Entflechtung der großen Wirtschaftsräume führen und vielleicht sogar der Anfang einer Deglobalisierung sein. Muss es aber nicht, meint Stefan Rodewald.
Unter Umständen versucht man mit Indien, mit Afrika neue Wirtschaftsräume aufzubauen, wenn es aus Sicherheitskostengründen nicht mehr sinnvoll ist, mit China so eng zusammenzuarbeiten. Das könnte dann einfach eine regionale Verschiebung von neuen Globalisierungsdynamiken sein.
Dazu müssten vor allem die Europäer ihre Netzwerke in Afrika und Indien ausbauen. Auf dem Subkontinent hatten sie damit schon begonnen. Indien gilt als ihr wichtigster Arzneimittellieferant. Doch seit der Corona-Krise besinnen sich viele EU-Länder darauf, dass sie Masken oder Medikamente und auch andere strategisch wichtige Güter wieder daheim herstellen sollten. Umgekehrt schaffen es die Europäer bis heute nicht, Indern oder Afrikanern ihre überschüssigen Covid-Impfstoffe zu erschwinglichen Preisen anzubieten. Auch Europa kappt also derzeit globale Netzwerke.
Also diese starken Tendenzen der Renationalisierung, die wir wirtschaftlich, politisch vollziehen, halte ich für hochgradig problematisch.
Bei seinen Forschungen zur Soziologie von Räumen beobachtet Hubert Knoblauch, dass die Renationalisierung sogar innerhalb der EU voranschreitet. Und sie betrifft nicht nur osteuropäische Staaten wie Polen oder Ungarn, sondern selbst Frankreich, wo die rechtsradikale Partei von Marine Le Pen immer populärer wird. Wenn die Vision einer immer stärkeren globalen Vernetzung bestehen bleiben soll, werde es Zeit, gegenzusteuern.
Weil die Refiguration nicht heißt, dass wir mit strukturellen Schicksalen zu tun haben, sondern dass wir jetzt die Weichen stellen und möglicherweise in Richtung stellen, die problematisch sind und die genau diese Tendenzen der Reterritorialisierung aufnehmen.
Dann könnte Wladimir Putin vielleicht mit seinem Krieg gegen die Ukraine scheitern, aber trotzdem noch punkten in seinem Kampf gegen die liberale Weltordnung. Und die Netzwerkstrukturen der Globalisierung würden zumindest teilweise ersetzt durch schon überwunden geglaubte autoritäre Raumkonzepte mit harten Grenzen.